Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Der Podcast des BMI mit aktuellen Trends und Informationen aus Einkauf, Logistik und Supply Chain Management. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert in Kooperation mit Schweizer Fachinformationen, der Plattform für professionelles Wissen. Wie Sie den Einkauf von Informationen optimieren, erfahren Sie auf schweizer-online.de im Bereich Services für Unternehmen. Wir hören uns.
Hallo zusammen, ich bin Beate Dillmann, Ihre Moderatorin des heutigen Podcasts Kaufkraft des Bundesverbandes Materialwirtschaft und Einkauf.
In dieser Reihe darf ich namhafte Persönlichkeiten aus dem Einkauf begrüßen, welche uns in einem Interview zu Entwicklungen, Hintergründen und Perspektiven aus der Welt des Einkaufs, der Logistik und des Supply Chain Managements Rede und Antwort stehen. Heute freue ich mich ganz besonders, dass Herr Igor Bozovic Zeit für uns gefunden hat. Herr Bozovic ist Leiter strategischer Einkauf der Stöber Antriebstechnik GmbH und Co. KG aus Pforzheim. Herzlich willkommen, Herr Bozovic.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung.
Herr Bozovic, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und insofern gehen wir auch gleich mal in medias res. Allerdings möchte ich Sie zu am Anfang bitten, doch kurz Ihr Unternehmen vorzustellen, das Beschaffungsvolumen Ihres Hauses und die wesentlichen Beschaffungskategorien, damit unsere Zuhörer Sie auch ein bisschen besser einordnen können.
Ich bin tätig für die Firma Stöber Antriebstechnik GmbH. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen, welches Antriebslösungen für die Industrie anbietet, also zum Beispiel Planetengetriebe, Servomotoren und auch die dazugehörigen Steuerung und Elektronikkomponenten. Wir haben ungefähr letztes Jahr einen Umsatz von 100 Millionen Euro erwirtschaftet mit ca. 750 Mitarbeitern. Unser Beschaffungsvolumen beträgt ca. 47 bis 48 Millionen Euro. Und die wichtigsten Material- oder Produktgruppen sind einmal Gusskomponenten. Dann haben wir natürlich diverse Zeichnungsteile wie Wellen. Es gibt dann natürlich auch noch die Motorenkomponenten. Wir kaufen zum Teil Drehstrommotoren fertig zu. Servomotoren stellen wir selbst her. Die Komponenten kaufen wir auf dem Markt zu oder von unseren Tochtergesellschaften. Und natürlich dann nicht minder wichtigere Teile wie jetzt zum Beispiel Wälzlager oder Dichtungen und natürlich die Elektronikkomponenten.
Dankeschön, Herr Bozovic. Und bei einem Materialkostenanteil von etwa 50% in Ihrem Unternehmen spielt der Einkauf natürlich eine entscheidende Rolle, damit das Haus auch seine unternehmerischen Ziele erreichen kann. Und das führt mich direkt jetzt schon zu der zweiten Frage unseres Interviews. Seit letztem Jahr haben sich die Beschaffungsmärkte deutlich verändert. Und zwar in einem Ausmaß, ich glaube, wie wir alle, die schon lange im Bereich des strategischen Einkaufs tätig sind und der Supply Chain, das haben wir in den letzten bis zu 30 Jahren rückblickend so nicht mehr erlebt. Ausnahmen gab es mal so für vielleicht 2-3 Jahre in den Zeiten der Finanzkrise, Ende 2008, 2009. Aber dieses Ausmaß, mit dem wir aktuell konfrontiert sind und on top jetzt auch noch der Ukraine-Krieg uns in eine verzwickte Lage in Richtung von Beschaffungsmaterialien führt, habe ich zumindest noch nicht in dieser Größenordnung erlebt. Herr Bozovic, welche Materialgruppen oder auch Services machen Ihnen bei Stöber zurzeit am meisten Sorgen?
Ja, also Sie haben da natürlich recht. Also die Marktsituation fast bei allen Komponenten oder Materialgruppen ist sehr angespannt. Sehr stark angespannt oder problematisch ist sie im Bereich der Elektronikkomponenten, wo die Kollegen aus unserer Einkaufsabteilung der Elektronik relativ schon eigentlich seit Anfang letzten Jahres zu kämpfen haben, weil halt viele Kapazitäten weggebrochen sind durch diverse Ursachen. Zum Teil hat es halt solche Ausmaße angenommen, dass wir zum Teil Kundenaufträge, die wir schon seit letztem Sommer im Haus haben, für gewisse Komponenten noch immer nicht bestätigen können, weil selbst unsere Vorlieferanten noch keinen Liefertermin für deren ihre Komponenten haben. Also hatten wir so noch nie. Also klar, Elektronik ein großes Thema. Natürlich verschärft sich jetzt gerade die ganze Situation mit Russland und Ukraine hinsichtlich von Blechen, die wir zum Teil für die Motoren benötigen. Es ist zwar noch Blech am Markt da, aber ja, letztendlich wird man dafür einen deutlich höheren Preis bezahlen müssen, wie wir es vorher hatten. Und so, man spricht jetzt nicht unbedingt von einem Verkäufermarkt, aber letztendlich wird halt ein Preis genannt und entweder man zahlt ihn und zahlt ihn halt nicht. Und dann bekommt man auch die Ware nicht. Ansonsten, klar, man hat auch verschiedene andere Schwierigkeiten bei vermeintlich einfacheren Produkten wie Wälzlager oder Dichtungen, wo es ja zum Teil ja auch Probleme gibt, indem da die Rohmaterialversorgung sich schwierig gestaltet. Oder ja, Beispiele, wenn dann halt gewisse Compounds für Dichtungen in China produziert werden und dementsprechend werden da ganze Produktionsstandorte unter einen Lockdown gestellt. Da heißt dann kurzzeitig von heute auf morgen, es gibt keine Ware oder es wird halt nicht produziert. Ja, das sind gerade die Themen. Und das letzte Jahr, die Lieferzeiten sind ja zum Teil so schnell angestiegen, dass man manchmal gar nicht darauf reagieren konnte, dass man seinen Lagerbestand dementsprechend auf seinen Sollbedarf hochzieht, weil man dann eigentlich eher ins Hintertreffen geraten ist. Also die ganzen Einkäufer haben dann tagtäglich eher darum gekämpft, dass halt die teils bestätigten Termine eigentlich eingehalten werden.
Vielen Dank. Und das führt mich direkt jetzt schon auch zur nächsten Frage. Und insbesondere, wenn ich jetzt so ganz aufmerksam zugehört habe, um welche Komponenten es sich handelt oder Materialgruppen. Das sind schon Dinge, die hätte man sich vor einiger Zeit wirklich nicht vorstellen können, dass Dichtungen irgendwie short werden, weil ein Vormaterial nicht verfügbar ist. Also es sind schon wirklich sehr, sehr, sehr ungewöhnliche Zeiten. Aufgrund Ihres hohen Materialkostenanteils können Sie denn heute schon, wir haben ja jetzt immerhin schon das Jahr mehr wie zwei der Corona-Krise, jetzt haben wir on top noch diesen unsäglichen Krieg in der Ukraine bekommen, können Sie denn schon irgendwelche Learned Lessons ziehen und auch daraus schon Maßnahmen ableiten, was Sie in Zukunft verändern wollen in Ihrer Beschaffungsstrategie?
Ja, es ist natürlich schwierig, in so einem dynamischen Umfeld dann sich die Zeit zu nehmen, nochmal strategische Ausrichtungen neu zu gestalten. Aber letztendlich gab es ja da schon ein paar Lessons learned. Wir hatten ja das Problem nicht nur, dass ja die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, sondern auch, dass wir einen sehr hohen Auftragseingang gehabt haben seit Anfang des Jahres, der irgendwo bei fast 50% plus war, das uns auf den falschen Fuß erwischt hat. Und letztendlich waren die letzten Jahre oft geprägt davon, ein bisschen Lieferantenkonsolidierung stattfinden zu lassen, dass man dann einfach ein bisschen die Bedarfe bündelt. Es hat sich dann aber gezeigt in solchen Phasen, dass es eigentlich besser ist, mehr Lieferantenstrategie zu fahren, die wir ja auch bisher hatten. Bloß man hatte in letzter Zeit oder in den letzten Jahren gesagt, okay, ich brauche jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Lieferanten, der einen Jahresumsatz von 30.000, 40.000 Euro hat, wenn ich vielleicht andere Lieferanten habe, die ein größeres Portfolio haben, da switche ich das gerade zu denen. Letztendlich hatten wir auf breiter Masse einen Kapazitätsmangel. Das hat ja nicht nur damit zu tun, dass ja relativ stark der Auftragseingang gestiegen ist, sondern dass ja auch Mitarbeiter bei den Lieferanten krank geworden sind. Das heißt, es sind ja richtige Produktionskapazitäten weggebrochen. Wir hatten ja zum Teil Produktionsstillstände in Norditalien. Wir hatten Lieferanten in Bergamo, die es richtig erwischt hat. Da konnte man tagtäglich eigentlich mit dem Lieferanten eine Konferenz einleiten. Der hat dann gesagt, okay, jetzt haben wir nur noch so und so viele Mitarbeiter. Und das hat uns gezeigt, dass wir einfach wieder mehr Lieferanten benötigen, auch wenn das vom Aufwand her zum Handeln etwas aufwendiger ist. Aber die Zeit muss man sich halt nehmen, einfach um dementsprechend auch die Versorgungssicherheit zu gewährleisten in der Zukunft. Ja, das ist eine davon. Natürlich, welche Maßnahmen noch? Wir sind jetzt nicht so stark in China investiert mit Komponenten, aber es kommt indirekt ja schon relativ viel von China zu unseren Lieferanten. Und man muss sich halt jetzt auch die Frage stellen, ob man da nicht einfach näher in Europa produzieren lässt, auch unsere Vorlieferanten, weil einfach das Thema auch mit den Transportwegen, man merkt es ja jetzt aktuell oder eigentlich schon seit letztem Jahr sehr stark eingeschränkt worden ist. Wir liefern zum Teil relativ viel in die USA, auch per Luftfracht, wenn aber dann das Passagieraufkommen zu 90% einbricht und 80-90% der Luftfrachtquote in Passagierflugzeugen transportiert werden, ist das halt ein Kostenfaktor, auch jetzt von China, ob sie es per Luftfracht nach Deutschland schicken oder per Eisenbahn. Die Frachtraten sind enorm und da ist es dann vermeintlich besser, in Europa etwas näher produzieren zu lassen mit etwas kürzeren Wegen, auch wenn hier die Transportkosten auch gestiegen sind. Das sind so Lessons learned. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, weil wir haben relativ komplexe Produkte und wenn es jetzt um gewisse Verzahnungsteile geht, bis Sie da erstmal einen Lieferanten gefunden haben, der erstmal auf dem Papier der Qualität entspricht, bis sie dann dementsprechend Musteraufträge erteilt haben, bis die Qualität dann wieder im Haus ist, bis sie die überprüft haben. das dauert zum Teil mit einem Jahr. Und man muss ganz ehrlich sagen, aktuell ist es eher so, dass alle Anbieter eigentlich von der Kapazität her sehr voll sind. Und da schreibt aktuell auch keiner hier, dass man sagt, okay, ich könnte dir jetzt 30% von meiner Kapazität geben. Also es ist ein etwas längerer oder langwieriger Prozess in der aktuellen Phase, je nachdem, wie sich die Situation mit der Ukraine und Russland entwickelt und wie das oder was für wirtschaftliche Folgen es auch bei uns dann halt erzeugt, kann es ja auch sein, dass wir irgendwo wieder in Rezession schlittern, wo man dann unter Umständen notgedrungen auch wieder mehr Zeit hat, sowas zu forcieren. Mhm. Ja, und natürlich der letzte Punkt ist, Lessons learned, man muss einfach hier vor Ort einen höheren Lagerbestand aufbauen. Ja, letztendlich hat man immer entweder mit Rahmenverträgen sich abgedeckt und hat vielleicht beim Lieferanten dementsprechend was vorgelagert, was aber natürlich auch nur begrenzt geht aufgrund von Kapazitäten. Aber letztendlich muss man dann einfach sagen, es geht dann nicht darum, dass man dann den Sicherheitsbestand um einen Monat erhöht, sondern sowas wie eine Corona-Pandemie oder je nachdem, was jetzt auch noch mit der ganzen Situation in Russland und der Ukraine auf uns zukommt, das können wir alles noch nicht hundertprozentig genau abschätzen. Da sprechen wir von deutlich höheren Lagerbeständen wie zuvor. Da muss dann wahrscheinlich wieder ein Umdenken stattfinden.
Das ist wohl wahr. Das höre ich immer wieder in diesen Interviews, die ich mit Kolleginnen und Kollegen führe. Und das ist ja wirklich eine deutliche Umkehr von dem, was wir Experten im Bereich Supply Chain in den letzten Jahren gelernt haben und auch umgesetzt haben, dass man jetzt über Bestandserhöhungen spricht. Wir waren ja getrieben von Cashflow-Optimierung und Working-Capital-Optimierung. Und jetzt muss man, um das eigene Unternehmen am Laufen zu halten, in die entgegengesetzte Richtung denken und schauen, dass man genug Bestände hat, um die Kundenaufträge dann auch erfüllen zu können. Im Rahmen Ihrer Überlegungen der Supply Chain Strategie, wie Sie es eben ausgeführt haben, anzupassen oder auch tatsächlich nachhaltig zu verändern. In Bezug auf das Risikomanagement mit diesen Themen einhergehend, haben Sie sich da schon Maßnahmen für die Zukunft überlegt, wie man zukünftig Risiken dieser Art oder anderer Art besser managen kann und vielleicht auch vorausschauender managen kann?
Ja, vorausschauender ist natürlich schwierig, weil es kann jetzt natürlich sein, dass 2-3 Jahre das Thema Corona wird uns zwar irgendwo begleiten, aber wir wissen ja natürlich nicht, ob vielleicht in 5 oder in 7 Jahren noch eine viel schlimmere Pandemie kommt. Man hat sich natürlich dementsprechend Gedanken gemacht. Natürlich müssen wir da auch dementsprechend auch unsere Lieferanten stärker mit ins Boot nehmen, weil es bringt halt nichts, wenn wir ein gutes Risikomanagement aufbauen, aber bei den Lieferanten halt das Bewusstsein nicht da ist, dass man sagt, okay, Corona wird wieder kommen, dass dementsprechend auch vor Ort irgendwelche Maßnahmen eingeleitet werden. Also ich sage jetzt mal ganz, ganz einfach genannt, Thema Sicherheit am Arbeitsplatz bezüglich Masken, dass man da dementsprechend das Infektionsgeschehen ein bisschen unter Kontrolle hält. Es ist gerade aktuell noch schwierig. Wir sind ja gerade aktuell immer noch in der Situation, dass wir hier in Deutschland hohe Inzidenzen haben und regional unterschiedlich das ganze Thema auch gehandhabt wird. Also wir hatten jetzt im Osten Deutschlands Ende letzten Jahres relativ viele Ausfälle bei den Lieferanten. Das hat jetzt natürlich was, kann unter Umständen mit der Impfquote zu tun. Ich möchte da auch gar nicht so arg ins Detail gehen, weil da kann man relativ schnell in Streitgespräche kommen. Was sind relevante Maßnahmen, was nicht? Aber letztendlich müssen wir mehr in den Fokus nehmen, was so eine Pandemie einmal vor Ort oder halt global ausrichten kann, wie zum Beispiel in China. Ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, dass viel aus China kommt und das Thema bezüglich der Kommunikation der chinesischen Regierung, es ist sehr kommunistisch geprägt, ist relativ, ja, die sind relativ verschwiegen. Das heißt, wir haben festgestellt in der Vergangenheit, wenn wir rückständige Termine bei dem Lieferanten gehabt haben und nachgefragt haben, hat er gesagt, okay, die Ware ist fertig, die liegt aber im Hafen irgendwo an der chinesischen Küste. Aber die haben jetzt schon seit 3 Wochen einen Lockdown, weil es sind ein paar Fälle aufgetreten und da geht dann 3 Wochen lang nichts. Beim anderen Vorlieferanten, da werden dann halt auch, das ist ja auch nicht jetzt Corona, sondern das Thema, dass ganze Stromnetze abgeschaltet werden in einigen Regionen. Dementsprechend fällt da mal die Produktion komplett weg für 1-2 Wochen. Und das sind alles so Themen, die wir jetzt deutlich stärker in den Fokus nehmen müssen. Wir können nicht komplett auf China verzichten und wir können heute nicht alles in Europa oder ich sage jetzt mal in Nordamerika produzieren lassen. Aber man muss jetzt einfach, auch wenn es etwas teurer sein wird für die Zukunft, da einen Plan B haben. Man kann jetzt ganz einfach sagen, die so eine 80-20-Prozent-Regelung, dass man sagt, okay, wenn jetzt irgendein Großer in irgendeiner Region ausfällt, dass man dann einen anderen reaktivieren kann. Das jetzt mal als Blaupause.
Ja, das haben Sie ja vorhin schon auch angedeutet, dass Sie schauen, dass Sie mehr in Europa, mehr regionaler versuchen, auch Lieferanten aufzubauen und einzukaufen. Gestatten Sie mir eine Zwischenfrage. Gerade bei Unternehmen, die eben diesen hohen Materialkostenanteil haben, nehmen Sie verstärkt Anstrengungen in Angriff, um tatsächlich das Lieferantenmanagement, das Vendor-Management noch intensiver zu betreiben, um dann auch bei Ihren Lieferanten, ich sag mal, vielleicht in eine bisschen in eine Pole-Position zu kommen in Richtung, wo allokiere ich jetzt die Produktionsaufträge hin aus Sicht Ihres Lieferanten, also dass Sie eher vorne sind und andere vielleicht hinten. Hat das zugenommen, dieses Lieferantenmanagement in diesen Zeiten, in denen wir uns befinden?
Ja, auf jeden Fall. Und es wird auch dahingehend ausgebaut. Wir haben ja einmal Tools bei uns im Unternehmen bezüglich einer systematischen Lieferantenbeurteilung, wo man dann dementsprechend auch Maßnahmen ableiten kann. Ja, für gute Lieferanten und auch, ich sage jetzt mal, vermeintlich schlechtere Lieferanten. Und ja, das werden wir in Zukunft ausbauen. Natürlich ist das ein Thema, man muss ja dementsprechend auch Kapazität ausbauen. Also man hat ja die letzten 1-2 Jahre immer vermehrt in Fachzeitschriften gehört, ja, durch die Digitalisierung und so weiter wird der Einkauf etwas geschrumpft. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Ich sehe eigentlich es eher, dass man im Einkauf mehr Kapazitäten aufbauen kann oder muss, um gewisse Systeme zu implementieren und auch die fortführen zu können. Weil es bringt ja nichts, man hat irgendwelche Tools eingekauft oder man kann sich mal was ausdrucken lassen, aber letztendlich kommt man da nicht mehr hinterher, weil man eigentlich zu sehr mit irgendwelchen Tagesgeschäften beschäftigt ist.
Interessanter Aspekt, den Sie gerade anführen. Auch das ist ja für uns Einkäufer eine doch neue Situation. Der Bedarf an gutem Einkaufspersonal ist gestiegen. Wie gehen Sie damit um? Werden Sie aufgrund dieser Erfahrungen, auch der aktuellen Beschaffungsthematiken, die Sie gerade ausgeführt haben, Ihre Organisation anpassen? Werden die Einkaufsprozesse angepasst werden? Sind jetzt 2 Fragen schon, ich weiß, aber ich stelle noch eine ergänzend dritte hinzu. Werden Sie andere Mitarbeiterprofile im Einkauf brauchen?
Ich sage jetzt mal 2 oder 3 Mal ja, schon mal im Vorfeld. Es ist so, ich habe schon seit 2 Jahren die Überlegung, wie man den Einkauf bei uns jetzt im Unternehmen oder beziehungsweise für meinen Bereich, für die Getriebekomponenten anders organisieren kann, weil man einfach festgestellt hat, es kommt auch immer darauf an, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Wir haben eine relativ große Produktvielfalt, also in Endprodukten, und dementsprechend auch eine hohe Produktvielfalt oder Produktanzahl von Einzelkomponenten, die ein einzelner Einkäufer zu betreuen hat. Und irgendwann ist es halt so, der Disponent oder der Einkäufer wird irgendwann mal übermannt mit zu vielen Teilen. Und in der jetzigen Situation ist es 2-mal so schlimm, weil man einfach gar nicht mehr hinterherkommt, proaktiv zu agieren, sondern man ist eigentlich eher am Reagieren. Und dementsprechend muss man den Einkauf anders strukturieren, weil letztendlich ist es so, man hat in der Vergangenheit immer gesagt, es ist der operative Einkäufer, der macht morgens seine Dispo-Liste, mahnt an, tut Bestätigungen eingeben und das hat sich aber komplett gewandelt, weil den operativen Einkäufer als solches gibt es bei uns nicht, er ist ja eigentlich mehr schon fast ein Warengruppenmanager. Mhm. Da muss er entscheiden, okay, Lieferzeiten gehen hoch, ich muss dementsprechend die Parameter im System anpassen. Ja, und dazu braucht man Zeit und es soll ja auch nicht einfach aus den Augen, aus dem Sinn schnell gemacht werden. Und dementsprechend muss man sich überlegen, wie man die einzelnen Mitarbeiter entlastet. Und das geht einmal durch Tools, durch Digitalisierung in einem gewissen Maße, aber letztendlich müssen dann dementsprechend diese Programme ja auch von den Mitarbeitern genutzt werden können. Klar. In einer gewissen Zeit. Ja. Und dementsprechend werden wir uns jetzt, wenn es ein Tick ruhiger ist, was es aber dieses Jahr nicht wird, werden wir uns da zusammensetzen und einfach mal gewisse Analysen fahren, wo sehen wir das Problem im zeitlichen Bereich und wo sind wir gerade ein bisschen schwach auf der Brust, wo können wir uns verbessern, wo sind wir gerade gut und dementsprechend Maßnahmen ableiten. Und es ist dann halt oft so, klar, im administrativen Bereich möchte man ungern immer Kapazitäten aufbauen und die Kosten gering halten, aber letztendlich sind es höhere Kosten, wenn aufgrund von fehlenden Teilen oder schlechter Planung irgendwo mal die Montage steht oder der Kunde nicht zufriedengestellt werden kann.
Ja, da stimme ich Ihnen schon zu. Aber in der heutigen Zeit, und da breche ich jetzt mal eine Lanze für alle Einkäufer, das ist ja keine administrative Funktion, wie das vielleicht mal vor vielen Jahrzehnten war, sondern es ist ja wirklich eine wertschöpfende Funktion, die der Einkauf innehat. Und ein Einkäufer in der heutigen Zeit, die Zuhörerinnen und Zuhörer mögen mir jetzt mal einen despektierlichen Ausdruck verzeihen, muss schon für ein Unternehmen mit hohen Materialkostenanteilen insbesondere so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau sein. Er muss die Märkte kennen, er muss die Materialien kennen, er muss die Lieferanten kennen, er muss sich intern mit ganz vielen Schnittstellenbereichen abstimmen und es ist definitiv nicht mehr, wie das eben vor vielen Jahrzehnten war, die Bestellschreibstube, genau. Sondern es ist wirklich eine wertschöpfende Aufgabe, die maßgeblich zum Unternehmenserfolg beiträgt. Also ich hoffe, das haben ganz viele Chefs auch jetzt gehört, was ich gesagt habe.
Ja, genau, das stimme ich Ihnen zu.
Und insofern, nicht nur der Vertrieb heilt die Welt, sondern definitiv in den heutigen Zeiten ist es der Einkauf.
Ja, der Einkauf gibt ja Geld aus, der Vertrieb verdient es. So wird es ja oft gesagt.
Herr Bosnowitsch, wenn Sie...
Sie hatten noch...
Ja, bitte.
Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche. Sie hatten ja noch erwähnt wegen den Skills, was da dazukommt. Also klar, das Thema wird sein, das Thema Belastbarkeit ist jetzt ein Thema, wo die Mitarbeiter schon sich jetzt ein dickeres Fell anlegen müssen. Ja, man muss das irgendwo lernen, mit der Situation umzugehen. Ich glaube, letztes Jahr haben viele gelernt, dass man nicht alles an sich ranlassen muss oder sollte, damit man auch selber noch einigermaßen fit bleibt. Und das andere Thema ist halt das ganze Thema mit der Digitalisierung oder mit den IT-Systemen. Letztendlich spielt es immer mehr rein, dass man Systeme beherrscht und da muss auch jetzt immer mehr eine hohe IT-Kompetenz bei den Einkäufern sein. Und das ist halt ein Thema, wo vielleicht unter Umständen für ältere Mitarbeiter in manchen Unternehmen schwierig sein könnte, da Schritt zu halten. Bei uns im Unternehmen passt es relativ gut. Also wir sind da breit gefächert von der Altersstruktur und da geht es relativ gut mit. Da kommen die Leute auch mit. Aber das ist halt ein Thema, wenn es da schon, ich sag mal, Personen gibt, die mit IT-Systemen, mit Programmen nicht so gut zurechtkommen. Das wird eher komplexer, als dass es weniger wird, wenn wir einfach sagen, man möchte proaktiver agieren, dementsprechend auch Tools einsetzen, die eine Art Frühwarnindikatoren melden. Das sind alles so Themen, wo man dann sich einfach damit auseinandersetzen muss und auch wollen.
Wird denn Ihr Haus für den Einkauf diese Planungen durchführen und sprich auch Investitionen tätigen, dass man sich tatsächlich von einmal operativen Tätigkeiten vielmehr eine automatisierte Unterstützung reinholt, damit eben die Brains in ihren Teams sich mit den wertschöpfenden Aufgaben beschäftigen können? Und haben Sie da vielleicht schon konkrete Vorstellungen, was bei Ihnen und auch im Mittelstand ist es ja immer noch mal ein bisschen anders, vielleicht wie in den Großkonzernen, aber im Mittelstand muss der Einkauf immer viel kämpfen, damit er diese vielen notwendigen Dinge und auch wertschöpfenden Dinge und Prozesse und Tools genehmigt bekommt. Gibt es bei Ihnen konkrete Pläne, Herr Bosnowitsch?
Ja, es gibt noch Pläne. Wir hatten auch schon Pläne, die wir zum Teil umgesetzt haben. Und wie Sie schon sagen, es ist manchmal schon ein mühsamer Kampf, aber da muss man dann einfach unangenehm bleiben bei den einzelnen Stellen. Und wir hatten jetzt zwei größere Projekte, die wir nach unserer SAP-Einführung gehabt haben, wir hatten die SAP-Einführung vor so 5 bis 6 Jahren gehabt und dann haben wir halt gemerkt, okay, um alle Informationen irgendwo schlüssig aufzubereiten, da müssen wir vom Standard weg und haben dann einmal von einem Anbieter ein Tool mit beschafft, das an SAP angedockt ist, also man bleibt im SAP drin. Für die Disposition hat es dann dementsprechend Vorteile, dass man alles auf den Blick sieht. Die Disponenten oder die Einkäufer können sich ihr Layout so gestalten, wie sie wollen, mit den Informationen, mit Charts etc. pp. Es gibt verschiedene Auswertungen da. Man hat unter anderem eine Reichweitenmatrix, wo man dann sehen kann, welche Teile kommen zu früh, die ich eventuell rausschieben kann, und welche kommen unter Umständen irgendwann zu spät, wenn sich unsere Monatsverbräuche weiterhin dementsprechend entwickeln. Ja, also ein sehr mächtiges Tool. Es hat ein bisschen Argumentation gekostet, aber die positiven Argumente haben überwiegt. Das haben wir beschafft. Die Mitarbeiter arbeiten damit, könnten aber natürlich aktuell auch verstärkt damit arbeiten, wenn die Kapazität da ist, muss man ganz ehrlich sagen.
Würden Sie uns den Namen des Tools verraten? Die Zuhörer nehmen ja gerne auch wirklich ganz praktische Informationen aus unserer Podcast-Reihe mit.
Also das ist von dem Unternehmen GIB. Das ist einmal das Dispo Cockpit Operations und das Dispo Cockpit Controlling. Sehr mächtiges Tool, also, und es arbeitet jetzt nicht nur der Einkauf damit, sondern unter anderem die Konstruktion und auch das Controlling, weil es relativ gute Daten daraus zieht und auch unsere eigene Fertigung, weil man damit auch dementsprechend unsere eigene Fertigung mit Statistiken gut befüllen kann, haben es dann auch natürlich bei unserer Tochtergesellschaft in den USA ja ausgerollt. Die sind auch sehr begeistert. Ja, das ist also das eine Projekt gewesen. Ansonsten haben wir dann noch ein Tool oder ich sage jetzt mal ein Programm hinzugekauft, das die Auftragsbestätigungen analysieren kann. Also klar, es gibt ja einmal EDI, dass man relativ zügig mit großen Lieferanten oder großen Unternehmen anbinden kann. Wir haben aber natürlich auch viele kleinere Lieferanten, die unter Umständen auch gar nicht ein richtiges ERP-System haben. Und für die wird es dann natürlich mit EDI schwierig. Dieses Programm kann einfach die Dokumente auslesen und vergleicht die dann mit unseren Bestelldaten. Das Programm kann auch angelernt werden, wenn es irgendwelche Unstimmigkeiten gibt, das, was nicht erkannt wird. Genau, ja. Es muss da noch einiges angepasst werden, weil als, ich sag mal, Unternehmen, das relativ viel Produkte aus Stahl, Metall, Kupfer etc. pp. Bestellt, haben wir auch natürlich mit vielen Materialteuerungszuschlägen oder anderen Zuschlägen zu kämpfen. Und dieses Tool kann das noch nicht abbilden. Und ja, da sind wir gerade nicht am Kämpfen, aber halt mit dem Anbieter am Diskutieren, welche Lösung man da finden kann. Das sind so die Themen, wo wir jetzt bisher abgebildet haben. Natürlich möchten wir EDI verstärken. Das ist jetzt durch verschiedene Anbindungen unserer Tochtergesellschaften an SAP ein bisschen zurückgestellt worden, weil als Fachabteilung ist man natürlich immer noch angewiesen an IT-Support. Und wenn da halt gewisse andere Projekte aus anderen Bereichen ja oder anderen Abteilungen kommen, dann muss man da halt Prioritäten setzen. Aber wir haben gerade aktuell genug zu tun mit den jetzigen Tools, die wir haben, und dass wir damit gut arbeiten. Und ich denke, die nächsten Themen bezüglich Digitalisierung oder Entlastung systemtechnischer Natur, die werden auf jeden Fall kommen.
Und vielleicht dann auch irgendwann mal über RPA nachdenken, dass man doch einen ganz hohen Automatisierungsgrad hat und vielleicht auch weniger wertschöpfende Tätigkeiten auch eine Maschine entscheiden lässt. Ich denke, dass für Häuser ihrer Größenordnung ist es durchaus die Zukunft. Herr Butzewicht, wir sind am Ende unseres Gespräches angekommen. Ich fand, das war ein sehr schönes Gespräch mit Ihnen, weil Sie auch sehr aus der Praxis berichtet haben. Und davon zehren auch die Zuhörer. Da finden sich bestimmt ganz, ganz viele wieder in der Situation, die Sie beschrieben haben. Was mich sehr gefreut hat, das geht nämlich manchmal auch unter in diesen hektischen Zeiten, dass Sie erwähnt haben, wie wichtig es auch ist, dass das ganze Thema auch von Ihnen als Führungskraft gemanagt werden muss in Richtung der Mitarbeiterführung, auch die Mitarbeiter in solchen Situationen zu unterstützen und wenn es notwendig ist, auch mal aufzufangen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil die Arbeitsbelastungen doch in diesen Zeiten sehr, sehr hoch sind. Danke, dass Sie das erwähnt haben.
Ja, gerne.
Herr Butzewicht, ich bedanke mich auch im Namen des BMEs ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit, für die Insights, die Sie uns heute gegeben haben. Und ich wünsche Ihnen und Ihrem Team und natürlich der ganzen Firma Stöber alles Gute und dass Sie weiterhin so auch vorangehen und die Aufgabe des Einkaufs weiter vorantreiben. Herzlichen Dank, Herr Butzewicht.
Ja, gerne, und auch Grüße an die ganzen anderen Einkaufskollegen, die gerade aktuell schwierige Zeiten durchstehen müssen.
Danke.
Sie hörten Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Ein Podcast des BME. Musik Sascha Wild, Sprecher Ingo Wassermann. Eine Produktion des Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.